In der Ansprache zu seiner Bischofsweihe am 29. September 440 sagte Papst Leo der Große: Nicht Demut, sondern Undankbarkeit wäre es, wollte ich von den Gnaden schweigen, womit mich Gottes Güte bedacht hat. Nur recht und billig also ist es, dass ich als neugeweihter hoher Priester mein Amt mit dem Opfer des Lobes des Herrn beginne. Denn der Herr dachte an mich in meiner Niedrigkeit und segnete mich. Er allein ist es, der große Wunder für mich tut. Wir Christen, meine lieben Schwestern und Brüder im Herrn, verherrlichen Gott und nicht uns selbst, wenn wir an den Jahrestagen der Hochzeit, einer Ordensprofess, einer heiligen Weihe glücklich auf unser Leben zurückschauen. Und es ist eine große Gnade und Ausdruck unserer Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir mit unserer Berufung und unserer Lebensgeschichte innerlich in unserem Gewissen, in unserem Glauben im Reinen sind. Die Kirche Gottes von Köln begeht heute in großer Freude und Dankbarkeit das 40-jährige Jubiläum der Bischofsweihe von Joachim Kardinal Meissner und Weihbischof Klaus Dick. Meine lieben Mitbrüder und Jubilare, im Sakrament der Weihe hat euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt, damit ihr als Hirten für die Kirche Gottes sorgt, die er sich selbst durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. So sagte es einst der Apostel Paulus bei seinem Abschied an die Vorsteher der Kirche zu Ephesus. Nur wer versteht, welche Mission der Kirche im universalen Heilsplan Gottes zukommt, wird auch das Wesen der geistlichen Vollmacht und Sendung des katholischen Priesters begreifen, die sich ja von den weltlichen Ämtern und Funktionen unterscheidet, so wie sie von Menschen an Menschen verliehen werden. Es gilt, was der Apostel sagt: Wir, Bischöfe, Priester, Apostel, wir sind Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten euch an Christi Stadt, als Repräsentanten Christi, lasst euch mit Gott versöhnen. Als Diener Christi soll man uns betrachten und als Verwalter der Mysterien Gottes. In der Nachfolge der Apostel muss jeder Bischof entsprechend der Gnade, die ihm geschenkt worden ist, wie ein guter Baumeister weiterarbeiten am Haus Gottes, dem Bau der Kirche, den die Apostel begonnen haben und der auf dem unverrückbaren Fundament, nämlich Jesus Christus, steht. Niemand, das wissen wir, kann sich die Zeit und die Umstände seines Lebens und Wirkens aussuchen. Mitten in den Herausforderungen und Krisen, den Chancen und den Hoffnungen einer Epoche, sind wir als glaubende Menschen aber immer unmittelbar zu Gott. Wir werden erprobt, ob wir wirklich der Vorsehung Gottes glauben, inmitten all der Widrigkeiten und der Anfeindungen. Denn in der Schrift steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. In den frühen Jahren eurer Kindheit und Jugend, meine lieben Mitbrüder, war unser Vaterland beherrscht von gottlosen und darum menschenverachtenden Ideologen. Viele Zeitgenossen ließen sich durch den Schein der Macht blenden, und nicht wenige machten sich zu Komplizen furchtbarster Verbrechen. Ein tausendjähriges Menschenreich sollte an die Stelle des ewigen Gottesreiches treten. Bis in sein 56. Lebensjahr hat sich unser Mitbruder Kardinal Meissner mit seinem katholischen Glauben und dann auch in seinem seelsorgerlichen Wirken in einem von oben vom Staat her verorteten atheistischen Umfeld behaupten müssen. Für den Glauben an Gott und die Würde des Menschen zeigte man dort nur Hohn und Spott, Verachtung und Arroganz. Der Mensch, so kann man diese Ideologie zusammenfassen, sei nicht Geschöpf Gottes, sondern bloß ein Konstrukt der Natur oder der Gesellschaft. Das war die intellektuelle Spitzenleistung dieser Parteifunktionäre und Ideologen. Nicht aus Gottes Liebe gehe der Menschen hervor, sondern im sozialen und wissenschaftlichen Laboratorium werde er gezüchtet nach der Art vernunftloser Tiere und produziert nach der Art von Maschinen oder künstlicher Intelligenz, als ob das das Wesen des Menschen wäre, aber ohne Gewissen und ohne Mitgefühl. Die Religion, gemeint ist konkret hier aber das Christentum, sei Opium für das Volk und die Illusion, die uns vom Fortschritt in eine neue, schöne, vom Menschen gemachte Welt abhalten würde. In dieser Ideologie wurde der Mensch rein immanent materialistisch definiert, ohne Bezug zur Transzendenz, ohne die Freiheit, im Gewissen das Gute vom Bösen unterscheiden zu können und sich in seiner Vernunft der Wahrheit und in seinem freien Willen dem Guten zu öffnen. Was wahr und gut sei, wem die Existenzrecht zukomme oder nicht, das bestimme, wer in diesem System im Besitz ist, von Macht, Propaganda, Medien und Mehrheit. Und statt des verheißenen Paradieses kam für Millionen von Menschen die Hölle auf Erden. Aber Gott ist und bleibt der Herr der Geschichte. Das Böse, die Gewalt, der Hass haben nicht das letzte Wort. Die Liebe ist stärker als der Tod und sie schafft Versöhnung und neues Leben. Und unser Bekenntnis lautet: Wir haben es gleichsam als die Zusammenfassung der ganzen Heilsgeschichte und Offenbarung heute im Johannesbrief gehört. Unser Bekenntnis lautet: Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe. Das Geheimnis der Welt, das Geheimnis, das Leben eines jeden Menschen, wird in der Liebe Gottes offenbar. Und daraus folgt, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen und dürfen und können auch wir einander lieben. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten verändert und erneuert die Welt. Sie macht Versöhnung real möglich. In der Nähe von Auschwitz musste ein junger Pole im Steinbruch Zwangsarbeit leisten. Karol Wojtyła, später Erzbischof von Krakau und dann als Papst Johannes Paul II. Universale Hirte der Kirche, wurde Zeuge davon, wie die Nationalsozialisten in deutschem Namen die Juden aus ganz Europas im Holocaust vernichteten und wie auch die Menschen seiner polnischen Heimat ermordet, versklavt und zu Untermenschen erniedrigt wurden. In der anschließenden kommunistischen Diktatur unter sowjetischen Vorzeichen suchte man die Zerstörung der katholischen Kirche in Polen zu vollenden, die die Nazis so blutig begonnen hatten. Der katholische Glaube jedoch, als Hort der Reaktion der mittelalterlichen Zurückgebliebenheit diskriminiert und bekämpft, erwies sich jedoch als der Fels der Wahrheit, an dem das System der Lüge zerstellt ist. Der heilige Johannes Paul II. Kannte als Pole die destruktive Macht des neuzeitlichen Religionsersatzes. weil Imperialismus, Expansionismus, der Nationalismus und der Rassismus vom 18. bis zum 20. Jahrhundert in den vier polnischen Teilungen ein großes europäisches Kulturvolk auseinandergerissen und auf das Schimpflichste vergewaltigt hatten. Aber als Christ lebte er aus dem Mysterium von Kreuz und Auferstehung. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat unser armseliges menschliches Fleisch angenommen und er musste am eigenen Leib Hohn und Spott, Leiden und Tod aus den Händen der Bösen, der Sünder erdulden. Doch am Kreuz hat er die Sünde und das Böse überwunden und uns den österlichen Frieden gebracht. Und deshalb stellte die katholische Kirche, die im Geiste Gottes Völker miteinander verbindet und in der Kraft Christi Sünder mit Gott versöhnt, schon mitten im Kalten Krieg im Jahr 1965 das Licht des Evangeliums auf den Leuchter für ein neues Europa, das aus seinen christlichen Quellen und Wurzeln neues Leben zieht. Die katholischen Bischöfe Polens haben ihren Mitbrüdern in Deutschland über die Gräben, die Gräber und die Mauern hinweg zugerufen: Wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Das lebendige Christentum in Polen hat den waffenstarrenden Götzen, den man für unüberwindlich hielt, für die nächsten Jahrhunderte ins Wanken gebracht und das System der Menschenverachtung erschüttert und so auch die friedliche Revolution im Osten unseres Vaterlandes mit ermöglicht. Weil Johannes Paul II. Immer vom Recht des deutschen Volkes überzeugt war, in Freiheit und in Selbstbestimmung, in Frieden und in Solidarität mit den Nachbarn zusammenzuleben, ignorierte er die Mauer der Systeme, die dann am 9. November 1989 tatsächlich auch fiel. Im Vertrauen auf die größere Weisheit Gottes und die Macht seiner Vorsehung versetzte er bewusst und gezielt den damaligen Erzbischof von Berlin, der noch Bürger der DDR war, nach Westdeutschland und machte ihn zum Erzbischof von Köln, wo ja die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland nahe war. Hier hat er zuerst aus seiner Heimat Schlesien vertriebene Joachim Meissner, der dann lange als Christ und katholischer Priester in der DDR diskriminiert war, 25 Jahre lang zusammen auch mit seinem lieben Mitbruder Klaus Dick segensreich für die Kirche in Köln gewirkt und als Kardinal der Heiligen Römischen Kirche Großes für Deutschland, für die Versöhnung von Ost und West und für die Weltkirche geleistet. Wer wie Johannes Paul II. Und Kardinal Meissner zwei atheistische Gewaltherrschaften erlebt und erlitten und durchgestanden hat, der ist auch sensibel für die Voraussetzungen von Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat. Und er weiß, dass eine pluralistische Gesellschaft Menschen unterschiedlicher Einstellung leben zusammen nur gelingen kann, wenn der Staat und alle seine Institutionen die Würde und die darin wurzelnde geistige, leibliche und soziale Integrität des Menschen als vorgegeben und nicht manipulierbar anerkennt. Insbesondere die persönliche und die korporative Religionsfreiheit und die Gewissensfreiheit eines jeden einzelnen Menschen dürfen nicht beschädigt und beeinträchtigt und marginalisiert werden. Die Menschenrechte stehen über dem positiven Recht und kein Mensch darf der Staatsräson geopfert werden. Das anzuerkennen und zu erkennen, das ist die Würde des Gewissens, des innersten Zentrums der menschlichen Person. Und keiner darf sich anmaßen, das Gute zum Bösen zu erklären, das Wahre mit der Lüge zu vermischen. Denn zwischen Gut und Bös, zwischen Wahr und Falsch, gibt es kein Drittes. Und nur so ist ein friedliches und solidarisches Zusammenleben der Menschen möglich. Mit der Anerkennung des natürlichen Sittengesetzes, das uns Menschen in unsere von Gott gegebenen Vernunft aufleuchtet und das in das Gewissen eines jeden Menschen eingeschrieben ist, nämlich das Gute ist zu tun und das Böse ist zu meiden. Liebe Mitbrüder im Bischofsamt, über 8 Jahrzehnte eures Lebens und davon 40 Jahre im bischöflichen Dienst seid ihr unserem katholischen Glauben treu geblieben. Ihr habt euch, wie der Apostel sagt, als lebendiges und heiliges Opfer dargebracht, das Gott gefällt in seinem Geist, in der Kraft Jesu Christi. Ihr habt im Namen des guten Hirten für die Kirche gelebt, gebetet, gearbeitet, euch eingesetzt. Anfechtungen gehören zu jedem Leben und Spannungen bleiben nie aus. Wie sollte es dem Jünger besser gehen als dem Meister? Letztlich entscheidet nicht, was andere über uns denken und was sie schreiben, sondern was Gott über uns denkt und was im Buch des Lebens von Gott selber über uns geschrieben steht. Niemand weiß, wie viele Jahre des Erdenweges Gott euch und uns noch vergönnt. Aber letztlich geht es nicht darum, wann wir ankommen, sondern dass und wie wir ankommen am letzten Ziel in der himmlischen Herrlichkeit, in der Liebe des dreifaltigen Gottes. Mögen wir alle einmal im gläubigen Rückblick auf die guten Gaben, die uns Gott in unserem Leben geschenkt hat und die Möglichkeit unseres Wirkens im Aufbau des Reiches Gottes sagen können mit dem Apostel: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten.